Ich zitiere aus dem Buch Tochter und Vater von Viola Roggenkamp. Ein trauriger junger Mann war er gewesen, mager, groß, mit großer Nase und großer Brille. Er hielt sich schlecht, war unsportlich, hatte keine Freundin, ein Unglücksrabe und verlorener Sohn nach der Schule ohne eine Idee für seine Zukunft. Er, das ist in dem Roman mit dem Titel Tochter und Vater, der Vater. Eigentlich ist dieser Vater, er ist Paul, ein Schlappschwanz. Doch das stimmt nicht, denn der Vater ist oder wird ein Held, der seine jüdische Geliebte und Schwiegermutter vor den Nazis rettet. Nach dem Tod ihres Vaters begibt sich die Tochter auf Spurensuche. Sie will wissen, wie aus dem schüchternen jungen Mann so ein Held werden konnte. Die Autorin Viola Roggenkamp ist jetzt bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
23 Jahre ist der junge Mann in ihrem Roman alt. Er verliebt sich in eine Jüdin und weiß genau, was das unter den Nazis bedeutet. Jetzt könnte er sich von ihr trennen. So eine Liebe mit 23 Jahren kann ja auch nur eine Laune sein. Und die Bedrohung durch die Nazis ist eine Bedrohung auf Leben und Tod. Aber er bleibt bei ihr. Das ist für diesen scheuen Charakter ungewöhnlich. Warum tut er das?
Genau, das ist die Frage, mit der sich die Tochter beschäftigt. Es ist ja ihr Vater und sie fragt sich, warum ist er nicht gegangen? Warum ist er geblieben? Darauf gibt es natürlich keine eindeutige Antwort, vor allem nicht nur eine Antwort. Das ist eine Entwicklung. Wir wissen, wenn in der Nazizeit jemand bereit war, Juden zu helfen, dann brachte man sich auch selbst in Gefahr. Der Gedanke, warum ist er nicht gegangen? Er hätte doch auch gehen können. Der schleppt auch mit sich das Gefühl, sein Gefühl vielleicht damals, ich liefere die aus, ich paktiere dann sozusagen mit den Mördern. Ich selbst bin dann zum Täter geworden. Also auch das Gefühl von Schande sich selbst gegenüber. Aber viel kräftiger, das wissen wir alle, ist ja doch der Wille zum eigenen Leben. Nicht dabei umzukommen. Und da greift der mächtige Alltag auch ein. Mein Vater, denn also es ist zwar ein Roman, aber das, was im Roman geschildert wird, wie dieser Paul die beiden Jüdinnen vor der Deportation bewahrt, das ist alles wahr. Mein Vater hat sich Schritt für Schritt selbst in Lebensgefahr gebracht. Das heißt, je tiefer er verstrickt war, desto mehr ging es mit auch darum, sich selbst zu schützen, Leute zu beschwindeln, zu lügen, zu versuchen, der Gestapo nicht in die Hände zu fallen. Das ist dann schon gar nicht mehr zu trennen von denen, die man hat retten wollen. Es ist eben, also dieses Wort Held, das ist sowas wie Jung Siegfried oder so. Ne? Da sind die Sachen klar, ja. Da ist ein Schwert und da ist der Gegner und da ist der Kopf ab und die Sache stimmt. Und so ist es im Leben nicht.
Aber er wächst ja schon über sich hinaus, denn er weiß,
ja.
Er weiß zu Anfang schon, wenn er sich mit Alma weiter einlässt, ja. Was das für ihn bedeutet, das weiß
ja.
Er.
Ja, es geht ganz gewiss auch hier um eine Liebe, aber Liebe ist immer, hat immer in der inneren Struktur auch, ich sage mal, Eigennutz. Also Liebe ist nicht selbstlos, sonst wäre sie auch leidenschaftslos und ohne Begehren. Selbstlosigkeit ist für mich etwas wie, also dann ist man schon gar nicht mehr da, dann gibt es einen schon gar nicht mehr. Selbstlos, das ist die totale Auflösung. Dieser Paul ist ein junger Mann, Sie haben es eben zitiert, der ohne Plan und Ziel ist. Ihm tut auch gut, er hat ein ganz schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. Seine Mutter ist gestorben. Mit dem Vater ist er mit einem Krach auseinandergegangen. Der hat eine neue Frau, die hasst er und der hasst dieser Paul. Und also er ist auch heimatlos und elternlos, familienlos und gerät in diese, nun in diese jüdische Familie und hat enorme Bedeutung für diese beiden Frauen, für Alma und ihre Mutter Hedwig. Das gibt ihm auch Würde und Wert zurück. Das bindet auch. Das ist auch was Schönes.
Trotzdem stellt Ihr Roman eine wichtige Frage. So habe ich es empfunden, nämlich die nach den Möglichkeiten auch des Widerstands gegen Hitler und nach den vielen kleinen Mitläufern. Paul, der Vater, der scheint ja eigentlich von seinem Charakter jetzt kein Widerstandskämpfer zu sein, sondern, wie ich zu Anfang zitiert habe, eher ein sehr scheuer Charakter. Doch dann wird aus ihm aufgrund dieser Situation auch ein Kämpfer gegen das Nazi-Regime. Warum ist sowas eigentlich nicht häufiger passiert damals?
er nimmt Kontakt auf zum polnischen Widerstand.
Ja.
Das entwickelt sich. Er geht jetzt nicht los und sucht den polnischen Widerstand, aber er hat gerät in eine Situation, in der er nicht mehr weiter weiß und nicht weiter zu wissen in der Zeit damals in seiner Situation heißt, jetzt ist alles aus. Und alles aus heißt eben, auch das Leben ist aus. Und in dieser Situation wird er angesprochen von einem Polen, der ihn auch kennt, ein Kollege, ein Mitarbeiter in Krakau, der eben auch in dem Moment einfach menschlich reagiert. Der hat Angst eigentlich vor diesem Deutschen. Der darf von ihm gar nichts wissen. Dieser Pole arbeitete im Widerstand. Aber er sieht dieses Elend plötzlich an diesem jungen Mann, der in seinem Gesicht nicht mehr verbergen kann, dass er am Ende ist. Außerdem, er ist auch jemand, er sieht ja, er schämt sich für die Deutschen, zu denen er gehört, wie die in Polen sich benehmen, den Polen gegenüber. Das beschämt ihn, das ist ihm peinlich. Ich glaube, wenn wir so historische Sachen versuchen zu verstehen und aufzuarbeiten, lassen wir oft viel zu sehr außer Acht die menschlichen Zusammenhänge, die entstehen. Sympathien, Antipathien und was dann daraus entsteht, auch eigener Mut plötzlich.
Aber da hat man die ganze Zeit das Gefühl, Paul hat die Fähigkeit zur Empathie. Das
ja,
heißt, er schämt sich, er kann sich in andere hineinversetzen.
Ich glaube, Voraussetzung, um Empathie entwickeln zu können, ist eigener Leidensdruck.
Das ist interessant, weil dieses Empathieempfinden, das vermisst man bei vielen oder bei den meisten Nationalsozialisten.
Denen ist es ja auch gut gegangen in der Nazizeit. Da gab es ja keinen Leidensdruck. Im Gegenteil, denen ging es immer besser, je mehr Juden rausflogen oder ermordet wurden. Da die Konkurrenz, die jüdische Konkurrenz war weg bei den in der Wissenschaft, bei den Akademikern, wie beim Milchmann um die Ecke. Also den sehr vielen Deutschen ging es ja immer besser. Die hatten keinen Leidensdruck, ganz im Gegenteil.
Wäre Paul ohne Leidensdruck ein ähnlicher?
Hypothetische Fragen, weiß nicht, was soll man sagen. Es gab viele andere, die nicht so gehandelt haben wie er. Man weiß ja im Übrigen auch, dass sehr viel mehr deutsche Frauen, Ehefrauen bei ihren jüdischen Männern geblieben sind, während deutsche Ehemänner sich haben scheiden lassen, mehr von ihren jüdischen Frauen. Diese beiden sind ja nun gar nicht verheiratet. Die haben sich kennengelernt nach den Nürnberger Gesetzen, also die durften gar nicht mehr heiraten.
Die Tochter in ihrem Roman begibt sich auf Spurensuche nach ihrem Vater. Dabei passiert ihr ein merkwürdiger Autounfall. Eigentlich erstmal gar nicht so schlimm, aber sie begeht dann Fahrerflucht, sie flieht. Diese Flucht wird dann zu einem Grundmotiv. Einmal heißt es, sie war noch immer auf der Flucht, ohne einen Millimeter vorangekommen zu sein. Das ist mehr als die Angst, da erwischt zu werden und dass das ein riesengroßer Lebensprozess wird, der aus dieser kleinen Fahrerflucht entsteht. Welche Verfolgung fürchtet sie da? Ist es die Angst des Vaters vor den Nazis, die in ihr weiterlebt, irrationale Schuldgefühle auslöst?
Sie trägt ja diese Geschichte in sich und alles, was man sich rational nicht klar machen kann in bestimmten Situationen, kriegt psychisch enorme Kraft. Sie begeht eine Tat. Sie begeht Fahrerflucht. Sie macht sich schuldig. Es ist ein Unfall und durch diesen Unfall passiert es, dass der hinter ihr jemand vom Motorrad runterfällt und dem ist zwar nicht viel passiert, aber dennoch, er liegt da auf der Straße und sie hat einen Termin und der hat was zu tun mit ihren Recherchen über ihren Vater. Sie hat eine Verabredung mit einem ehemaligen Nazi, will den befragen über ihren inzwischen gestorbenen Vater und sie haut ab. Wenn man das liest im Roman, merkt man schon, dass in ihr durch diese Unfallsituation etwas losgetreten wird innerlich. Gewisse Angst. Um welche Angst es dabei geht, das entwickle ich im Roman. Um welche Ängste es dabei gehen kann. Nicht nur die des Opfers vor dem klassischen Täter in ihr, sondern auch um die Angst, sich schuldig gemacht zu haben. Das ist eine Thematik in diesem Roman und die gehört zu diesem Thema, gerade auf der Seite der Verfolgten. Für sie als die Nachgeborene, sie hat das ja alles nicht erlebt und nicht überleben müssen, geht es auch um die Frage oder um die inneren Ängste. Kann sie sich alles erlauben mit dem Hintergrund dieser Geschichte? Nein, eigentlich ja wohl nicht. Aber die Bereitschaft dazu, sich auf der Seite zu sehen, die sich nicht schuldig gemacht hat, ist irgendwie in ihr. Nun macht sie sich schuldig und haut ab. Sie tut etwas, was wir alle verurteilen würden und sie selbst wahrscheinlich auch. Sie gerät in eine emotionale Situation, in der sie nicht anders kann, als abzuhauen. was Paul übrigens ja nicht gemacht hat. Um diese ganzen Verstrickungen, innerpsychischen Verstrickungen geht es in dem Roman und geht es in dem Verhältnis zwischen Tochter und Vater. Es geht aber auch darum, gerade weil er dann nicht mehr lebt, dieser Vater, um eine Konkurrenzsituation zwischen Mutter und Tochter. Wem gehört er? Wie weit kann sie, die Tochter, jetzt über ihn verfügen? Sie will eine Rede halten auf seiner Beerdigung. Sie will das alles erzählen, was er nie erzählt hat, um seine Frau zu schonen. Alma will das nicht, dann muss man ja eben auch den Freunden und Bekannten gegenüber das Jüdische benennen, das will sie nicht. Sie lebt in Deutschland, sie will das nicht. Und die Tochter will ihren Vater nach seinem Tod, wie man so sagt, zur Sprache bringen.
Ich zitiere nochmal ein Zitat, das ich auch ganz interessant fand. Sie war nicht fromm, ein paar jüdische Rituale hielt sie dennoch ein, vielleicht ein Ersatz für Familie, überlegte sie, man tat etwas, was vorgegeben war und hielt sich daran und tat es in dem Bewusstsein, etwas zu befolgen und fortzuführen, um es zu erhalten für andere, die nachkommen. Sie spricht zum Beispiel an Schabbes ein Segen, als sie die Kerzen anmacht abends. Was bedeutet ihr Religiosität wirklich? Was bedeutet Religion in ihrer Familie? Schließlich war ihr Vater, wenn überhaupt, Christ und ihre Mutter deutsche Jüdin.
Jüdisch zu sein ist nicht einfach nur Religion. Jüdisch zu sein ist eine Zugehörigkeit zu einem Volk und dessen Geschichte. Und die Tochter im Roman hält diese Rituale ein, um etwas zu erhalten zwischen dem jüdischen Leben in Deutschland vor der Shoah und dem, was nach der Shoah sich wieder entwickelt hat, liegt ja ein Abgrund. Das ist ein unüberbrückbarer Riss. Und sie versucht damit etwas in ihrem, ich könnte sagen, Kulturumfeld, in der Kultur, in der sie lebt, im christlichen Abendland, Jüdisches zu erhalten und wiederzubeleben. Das hat mit Religion noch gar nichts zu tun, sondern das hat was mit der vorausgegangenen Vernichtung zu tun. Wenn Sie mich jetzt selbst fragen, ich selber bin kein religiöser Mensch. Ich würde mich noch nicht mal als Atheistin bezeichnen, denn innerhalb jüdischen Denkens, jüdischer Philosophie würde man sagen, Atheisten sind diejenigen, die ganz sicher an Gott glauben, weil sie ihn eben brauchen, um ihn zu verleugnen. Er muss aber dafür existieren, um sagen zu können, ich glaube nicht an ihn. Also das ist mir ganz fremd. Nein, ich bin kein religiöser Mensch, aber mir bedeutet jüdisch zu sein sehr viel und das Judentum jüdisches Denken. Und jüdisches Denken heißt für mich, alles in Frage stellen zu können. Wirklich alles.
Jüdisches Denken als etwas Identitätsstiftendes, ohne an Gott zu glauben, ist das möglich?
Ja, das habe ich doch eben gerade erklärt. Ganz genau, ja. Das ist Geschichte, ist das Wissen um das, was gewesen ist, um Erinnerungen, das, was Juden mit uns passiert ist seit Generationen, wie es weitergeht, was sich jetzt entwickelt, das ist Identität.
Also die Vergangenheit, auch als etwas Identitätsstiftendes, lebt in uns weiter. Die Kinder der verfolgten Juden sind auch Opfer. Sie tragen die Emotionen, die Ängste, die Traumata ihrer Eltern in sich. Das haben Sie bereits erläutert. Wird das heute unterschätzt? Helmut Kohl hat mal von der Gnade der späten Geburt gesprochen. Das ist nur eine Gnade für die Kinder, deren Eltern nicht Opfer waren.
Ich würde sagen, das ist auch eine Gnade für die Kinder, deren Eltern Überlebende waren, dass sie eben nicht in dieser Zeit geboren sind, sonst hätte sie es gar nicht gegeben. Aber ich sage nicht, dass die Kinder der Überlebenden, also die Nachgeborenen, zu denen ich auch gehöre, das Trauma in sich tragen. Man kann nur traumatisiert werden in der traumatischen Situation selbst. Also die Eltern haben Traumatisches in sich, das können sie nicht übertragen auf die Kinder. Die Kinder sind wir sind in der Weise keine Traumatisierten, aber wir haben es zu tun mit Eltern, die traumatisiert sind und in bestimmten normalen, ganz normalen Alltagslebenssituationen plötzlich darin erwischt werden und das Traumatische in ihnen verselbstständigt sich. Darüber kann man nicht reden als Traumatisierter. Wenn man darüber reden könnte, wäre das Trauma überwunden und bewältigt. Aber wir als die Nachgeborenen haben es zu tun mit diesen Eltern, auch mit deren großer Bedeutung, mit deren unwahrscheinlicher Geschichte. Meine Absicht ist es mit meinem Schreiben, also sowohl mit dem Roman Familienleben als auch jetzt mit diesem Roman Tochter und Vater, uns Deutschen, jüdisch-deutschen Nachgeborenen, gerade auch in hier in Deutschland, einen Ort zu schaffen, an dem es uns gibt, mit unserer eigenen Geschichte, die sehr wohl zu tun hat mit unseren Eltern, wie wir mit ihnen leben, mit ihren Erlebnissen auch leben und wie wir in unserem eigenen Leben damit weiterkommen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, auch aus Gesprächen mit anderen Jüdinnen und Juden hier in Deutschland, dass es sehr stark bei Nachgeborenen das Gefühl gibt, also bei der Kindergeneration, ich spreche jetzt nicht von der Enkelgeneration, man selber habe eigentlich noch gar nichts erlebt. Man habe gar nichts zu erzählen vom eigenen Leben, weil es eben dieses Vis-à-vis dieser unglaublichen Lebenszusammenhänge der Eltern gibt. Man lebt oft in einem Gefühl, dass man eigentlich überhaupt bedeutungslos ist.
Weil einem die Erlebnisse der Eltern erschlagen von dieser Wucht.
Auch, ja. Man darf diesen Eltern ja auch nichts tun. Also die haben schon genug erlebt und alles überlebt. Das hat auch was, also innerpsychisch vielleicht kann das auch was Unheimliches haben. Die sind auch zugespitzt gesagt, jetzt nicht tot zu kriegen. Also die haben ja etwas überlebt, was so viele umgebracht hat. Das hat auch was, innerpsychisch hat das, kann das was Unheimliches haben.
Wie ist das denn für die Enkelgeneration? Sie sprachen die Enkelgeneration gerade an. Für die ist es nochmal wieder ganz etwas anderes.
Immer haben es die Enkel leichter, mit den Großeltern zu kommunizieren. Die verstehen sich über diesen Generationssprung besser, haben es immer leichter. Das sieht man auch auf der anderen Seite der Nazis und Mitläufer und Täter. Gibt ja ein sehr schönes Buch, das heißt Opa war kein Nazi. Also der Titel sagt schon, über diese gelungene Kumpanei zwischen Großvater und Enkel, während die Kinder, das ist dann die 68er-Generation, sich die Zähne dran ausgebissen haben mit diesen Eltern. So ist das immer.
Sie sagten, Ihr Roman habe einen autobiografischen Bezug. In dem Roman plant die Tochter, eine Rede auf der Beerdigung ihres Vaters zu halten. Dazu kommt es nicht. Ist es Ihnen gelungen, wenn man das fragen darf, eine Rede auf der Beerdigung ihres Vaters zu halten?
Ich möchte, wenn ich Ihnen jetzt darauf antworte, ich möchte bei der Protagonistin des Romans bleiben. Ja, es gelingt ihr nicht. Dennoch erfahren wir im Buch, was sie hat sagen wollen. Wir erfahren überhaupt die ganze Geschichte dieses jungen Mannes, Paul, dieses Vaters, wie er das geschafft hat und was er alles, man kann auch sagen, selbst überlebt hat in dieser Zeit. Und ja, und ich jetzt als die Tochter kann doch sagen, es ist mir jetzt gelungen, es öffentlich zu machen. Das Buch ist da, man kann es lesen.
Vielen Dank, Viola Roggenkamp. Tochter und Vater, so heißt Ihr Roman, der die Geschichte einer Vater-Tochter-Beziehung und die Suche nach der Vergangenheit als Weg ins eigene Leben erzählt. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen. Es hat 256 Seiten und kostet 18,95 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.